Hallo und ganz herzlich willkommen zu unserer heutigen Lunch-Session. Wie immer jeden Montag, 12 Uhr, 30 Minuten geballtes Börsen- und Anlage-Know-how. Heute mit einem Thema, mit dem wir sehr oft konfrontiert werden auf Börsentagen, bei Veranstaltungen aller Art, nämlich mit der Frage, was kann eigentlich Finanzberatung, was gibt es da für Formen, wie finde ich wen? Und genau all dies wollen wir jetzt in den nächsten 30 Minuten besprechen, und zwar mit Lisa Hassenzahl. Ich bin sehr froh darüber, dass Lisa da ist. Lisa ist selbst Vermögensverwalterin, Finanzplanerin etc. Sie wird es gleich nochmal ein bisschen konkreter erklären. Und wir wollen einfach die Gelegenheit nutzen, einen Überblick über die momentane Situation hier bei uns zu geben. Denn eigentlich ist es ziemlich verflixt, weil wir wissen, Deutschland ist ganz hinten in Europa, was die Partizipation am Kapitalmarkt angeht, auf der einen Seite. Wir wissen, dass das Finanz-Know-how auch nicht gerade eine der großen Stärken von allen hier ist. Und auf der anderen Seite haben wir aber eine unübersichtliche Gemengelage zwischen Finfluencern, Finanzcoachings und Anlageberatung, die streng reguliert ist und so weiter. Und genau das wollen wir jetzt mal aufdröseln. Hallo Lisa, schön, dass du da bist.
Hallo Edda, vielen Dank für die Einladung.
Dann lasst uns doch einfach mal die verschiedenen Formen voneinander abgrenzen.
Ja, also als erstes ist es tatsächlich aus meiner Sicht, du hast es eben in deiner Einleitung ja auch schon angesprochen, es ist als erstes mal wirklich wichtig, sich klarzumachen, es gibt einen regulierten Bereich, alles was in den Bereich der Anlageberatung, Vermögensverwaltung bzw. Finanzportfolioverwaltung fällt, das heißt also das, ein ja in den letzten Jahren immer zunehmend stärker regulierter Bereich, durchaus ja auch mit gewissen Gründen und empirischen Belegen aus der Vergangenheit, warum das auch durchaus nötig war, da eine gewisse Nachregulierung vorzunehmen. Ob die immer so ganz zielführend ist, darauf kommen wir vielleicht heute auch nochmal, worauf ich da achten muss. Und eben dann den kompletten unregulierten Bereich. Das heißt, dort fallen rein Finanzcoaches, Finfluencer, wobei es eben auch da so ist, es ist nicht trennscharf, denn es kann ja durchaus auch sein, dass eben Coachings angeboten werden, aber durchaus auch Beratung. Aber das ist eben erstmal das große Ganze. Das heißt, ich muss mir klar sein, wenn ich mich im unregulierten Bereich bewege, also ein Finanzcoaching buche oder eben auch bei Social Media gewissen Kanälen folge, dann kann ich dort im Umkehrschluss keine Beratung, also wirklich keine individuellen Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von spezifischen Wertpapieren, wie das ja immer so schön heißt, erwarten. Gleichwohl, und das sieht man ja eben auch an den steigenden Zahlen im Bereich Finanzcoaching, Finfluencer und alles, was so in diesem Bereich fällt, hat das mit Sicherheit auch durchaus seine Berechtigung, sonst wäre das in den letzten Jahren dieser Bereich ja auch nicht so stark gewachsen, denn wir haben natürlich auch die Herausforderung, Regulierung und die damit verbundenen Beratungen oder Beratungsdokumentationen kosten natürlich Zeit und damit Geld. Und dann stellt sich immer die Frage, ist es für jeden und jede überhaupt notwendig oder reicht es nicht eigentlich so im Do-it-yourself-Manier, in guter deutscher Do-it-yourself-Manier eigentlich erstmal selbst damit zu beginnen und sich die notwendigen Erfahrungen, Kenntnisse und so weiter erstmal anzueignen und eben einfach selbst loszulegen. Das heißt also, sicherlich ist dieser Bereich Coaching, Finfluencer und so weiter auch dadurch gewachsen, dass wir eben vermehrt die Notwendigkeit haben, dass man gerade, wenn man eben beginnt und mit kleineren Vermögen unterwegs ist, dass es tatsächlich auch durchaus sinnvoller sein kann, sich erstmal selbst damit zu beschäftigen, weil eben die Beratungsangebote gerade mit im unteren Segment, was zum Beispiel klassische Bankberatung angeht, natürlich wirklich durchaus vielleicht nicht immer das ist, was man bräuchte oder das, was man sich vorstellt, was aber eben auch damit zusammenhängt, wie das Ganze regulatorisch aufgebaut ist, sodass da viel Standardisierung passiert. Also ja, dazu kommen wir vielleicht jetzt auch im weiteren Verlauf ja noch ein bisschen im Detail.
Bleiben wir erstmal bei den Coaches. Also da hört man ja Geschichten, dass einzelne Finanzcoaches dann schon so im 5.000, 6.000, 7.000 Euro Bereich Geld nehmen. Für wen würdest du ein Coaching empfehlen? In welcher Situation?
Ja, also diese Honorare stehen im Raum und sind durchaus auch alles andere als fantastisch, sondern wirklich Realität, da hast du recht. Ja, also grundsätzlich muss man da, glaube ich, auch ein bisschen unterscheiden. Es gibt natürlich die Coachings, gerade was so Trading-Aspekte angeht, dass man sagt, ich mache dort eben wirklich mal ein Coaching über einen gewissen Zeitraum und lerne Daytrading, lerne dort Strategien. Das ist vielleicht eine Zielgruppe, da werden ja auch horrende Summen teilweise aufgerufen für diese Coachings. Das ist eine Zielgruppe, da würde ich jetzt eigentlich erstmal sagen, das finde ich ganz sinnvoll. Ja? Also sinnvoll unter dem Aspekt, da hat sicherlich ja jeder und jede eine eigene Meinung, wenn man das Thema Trading für sich eben einfach als Aspekt sieht. Ja, also wenn ich sage, ich möchte vielleicht mein eigenes Geld verwalten und so weiter, ich möchte das lernen, dann finde ich das durchaus eine ganz sinnvolle Sache, denn das findet man ja auch bei den klassischen Beratern so in dem Sinne nicht. Also ich kann nicht einfach zur Bank gehen und sagen, hallo, hier bin ich, ich würde jetzt gerne mal meine Trading-Strategie eröffnen. Wie viel Ausgabeaufschlag muss ich denn zahlen und wie funktioniert das? Das haben die Banken ja nicht und das haben auch die klassischen Vermögensverwalter in der Regel ja nicht. Das heißt also, da denke ich, kann Coaching durchaus sinnvoll sein, wobei sich übrigens auch hier zeigt, wenn man mal mit den Anbietern so ein bisschen off record spricht, dann stellt man ganz häufig fest, auch da ist die Anzahl der Leute, die das Coaching besuchen, weil sie es eigentlich selbst machen wollen, um dann im Ablauf zu merken, ah, ich glaube, das ist doch ein bisschen zu kompliziert und ich gehe danach in die fertige Algo-Strategie oder wie auch immer dieses Anbieters, denn das muss man ja auch sagen, die meisten dieser Anbieter haben ja auch fertige Strategien, die sie danach dann anbieten, die ist relativ hoch. Ja? Also selbst auf dieser Ebene, wo ich wirklich sagen würde, die Leute sind ambitioniert, haben da Lust drauf, ist die Quote derer, die das danach
leider ist dein Ton gerade weg.
Danach dann nicht selbst machen, auch relativ hoch. Aber das ist ein spezieller Bereich. Wenn es um das Thema allgemeine Hilfe zur Selbsthilfe, do it yourself, ich finde das durchaus ein sinnvolles Angebot für diejenigen, die sagen, ja, ich kann mir jetzt auch vielleicht irgendwie YouTube-Videos angucken, denn so ehrlich muss man ja sein, das gesamte vermittelte Wissen in den Coachings, weil es ja keine individuelle Beratung ist, kann ich mir selbstverständlich auch im Selbststudium über Bücher und Videos zusammensuchen. Das ist so. Aber manchmal, und so sind viele der Coachings ja auch aufgebaut, hilft es eben, einen gewissen zeitlichen Ablaufplan zu haben, gewisse Ziele zu haben, vielleicht sogar den Austausch mit der Community zu haben und eben wirklich auch einen oder mehrere Ansprechpartner und Partnerinnen zu haben, die einen während dieser Zeit unterstützen. Also lange Rede, kurzer Sinn. Das normale Coaching würde ich tatsächlich empfehlen für Menschen, die sagen, ich habe da bisher vielleicht überhaupt keinen Bezug zum Thema Kapitalanlage, zum Thema Vermögensaufbau. Ich habe vielleicht auch so ein bisschen Hemmungen und Berührungsängste. Ich möchte mich mit anderen austauschen und ich bin bereit, so in Sachen Investitionen in einen selbst so ein Coaching mal zu machen und mir eine gewisse Übersicht zu verschaffen. Wohlgemerkt immer natürlich, du hast es angesprochen, in einem Verhältnis Kosten-Nutzen. Ja, also wenn ich sage, ich buche mir eben mal so ein Coaching für ein paar Wochen und es hält sich auf, ich würde mal sagen, in einem Rahmen bis zu, je nachdem wie umfangreich, 500-600 €, dann kann ich da durchaus noch meinen Haken dran machen, weil das ist dann eben, wie gesagt, Investition in einen selbst. Wenn das dann deutlich mehr wird, dann finde ich schon, muss man hinterfragen, wo da genau der Mehrwert im Vergleich zu anderen Anbietern eben auch liegt. Ja, wie intensiv ist die persönliche Betreuung? Was kann ich erwarten? Denn nochmal, ich werde, egal wie teuer dieses Programm ist, niemals eine individuelle Beratung erreichen. Also ich lese manchmal ja auch in gewissen Foren mit, wo dann eben auch doch nochmal die Frage nach konkreten Wertpapieren kommt, wo dann wieder verwiesen wird auf nochmal das Video anschauen oder wie auch immer. Man sagen muss, das wird immer so bleiben, weil die Anbieter natürlich auch ganz genau wissen und es ist ja auch gut und richtig, was sie dürfen und was nicht. Ja, das heißt also hier grundsätzlich finde ich schon, man kann das machen, so als Investition in die eigene finanzielle Zukunft, aber es muss natürlich im Rahmen bleiben. Und wenn ich jetzt ganz jung bin zum Beispiel und habe auch wirklich kein Kapital, sondern möchte monatlich anfangen, dann finde ich, gilt hier auch wirklich die kostenfreien Angebote zu nutzen, sich vielleicht mal ein Buch zu kaufen und dieses Mantra einfach mal anfangen, weil was soll schon schief gehen?
Ja, aber kann man sich auch einfach mal vor Augen halten, wie man 5.000 € mit ein paar ETF-Sparplänen wieder reinkriegen soll. Ist
Ja.
einfach mal so die Kosten gegenüber der zu erwarteten Rendite setzen.
Absolut. Absolut. Das heißt, hier wirklich eben schauen, auch da wieder, ja, Anbieter vergleichen, sich mal anschauen, was gibt es denn? Es gibt wirklich ja auch so viele gute Sachen, schon eben kostenfrei, aber natürlich, ja, es kann manchmal auch sinnvoll sein, sich eben in eine Gruppe zu begeben, wo man den Austausch hat, wo man auch Rückfragen stellen kann. Gerade, vielleicht mal so als kleiner Ausflug ja auch, gerade bei Frauen erlebe ich das oft, dass es einfach schön ist, sich auch unter Frauen auszutauschen, das Thema Kapitalanlage auch so ein Stück weit in einem geschützten Bereich zu haben und eben hier auch einfach zu sehen, ich bin nicht die Einzige, die vielleicht mit gewissen Hemmschwellen oder Ängsten an die Sache rangeht. Das kann eben auch einfach ganz viel unterstützen. Also auch ihr habt ja Angebote, das kann eben einfach schon helfen, aber da muss ich dann vielleicht auch gar nicht ein ewig langes und wahnsinnig teures Coaching buchen, aber es kann eben einfach mal so den Anstoß geben, um sich dann wirklich damit zu befassen.
Dann gehen wir mal einen Schritt weiter in eine komplexere Situation. Nehmen wir mal an, ich wäre jetzt normale Angestellte, hätte keine Ahnung von der Geldanlage und erbe eine größere Summe Geld und möchte die irgendwie investieren. Da komme ich natürlich auf den Gedanken, das mache ich vielleicht besser nicht selbst. Wie
Ja,
komme ich da ran?
es kann auch übrigens auch das vielleicht noch so als kleiner Einschub danach erlebe ich auch oft, dass das Erkenntnis einer oder die Erkenntnis eines solchen Coachings und die ist ja durchaus gut, ist zu sagen, es hat mir echt viel geholfen, weil ich habe jetzt einen ganz guten Überblick. Ich kann auch zu dem Thema Beratung kommen wir ja jetzt gleich. Ich kann ganz andere Fragen stellen, kann vielleicht nicht auf Augenhöhe, aber zumindest einfach deutlich besser mit dem Berater oder der Beraterin kommunizieren, weiß, worauf ich achten muss. Aber ich habe eine Sache gelernt, ich sollte das auf gar keinen Fall selbst machen. Also gerade in so einem Beispiel, das du jetzt ansprichst, größerer Geldbetrag, da ist dann die Aussage, einfach mal anfangen, es kann nicht so viel schiefgehen, dann vielleicht doch nicht so ganz ohne Einschränkungen zu machen. Und gerade aus dem Mund einer Beraterin oder eines Beraters wird man sowas wahrscheinlich in der Form hoffentlich nie hören. Also insofern steht dann in deinem Beispiel natürlich die Frage aus, an wen wende ich mich jetzt? Da gibt es natürlich erstmal ganz straightforward, erster Gedanke in Anführungszeichen, ich habe mein Geld bei der Sparkasse. Die haben auch Beratung, da gehe ich doch einfach mal hin und lass mich beraten. Ja? Sparkasse steht jetzt hier stellvertretend für alle anderen Filialbanken, also vollkommen egal. Ja? So, das kann eine Option sein. Ich muss auch sagen, ich rate dazu in Anführungszeichen teilweise auch, einfach um sich mal einen Eindruck zu verschaffen und auch um mal einen Vergleich zu haben, weil auch da kommt es natürlich tatsächlich ein Stück weit drauf an, an welchen Berater, an welche Beraterin komme ich, welche letzten Endes auch diese klassischen Sparkassen, Volksbanken und so weiter sind ja von Institut zu Institut ein bisschen unterschiedlich. Also von daher kann es dann durchaus auch eine Option sein, da mal anzufangen, sagen, ich lasse mich mal beraten, wohl wissentlich, dass die klassische Anlageberatung bei der Bank insbesondere in den ich sag mal Retail, also das sind ja so verschiedene Gruppen, in die man dann da eingestuft wird, bei den Retail-Kundinnen und Kunden natürlich sehr standardisiert ist, häufig durchaus ja auch mit Eigenprodukten stattfindet, häufig gleichzusetzen mit aktiven Fonds insbesondere, die eben die bekannten Probleme mit höheren Kosten und so weiter mit sich bringen können. So, je nachdem natürlich, in welchen Bereich ich dann da reinkomme, kann es aber zum Beispiel auch sein, zumindest wenn ich mal aktiv nachfrage, dass ich auch ETFs kaufen kann, beziehungsweise dass es Rabatte auf Ausgabeaufschläge und so weiter gibt. Also das kann durchaus eine Variante sein, sich bei der Bank beraten zu lassen. Ich würde es mal so zusammenfassen. Es macht bei der Bankberatung aus meiner Sicht und mal aus meiner Erfahrung Sinn, mit gewissen Vorkenntnissen da reinzugehen. Weil eine Bankberatung ist typischerweise, also in diesem normalen Retail-Bereich, vielleicht noch Private Banking, nicht darauf ausgelegt, jetzt hier wahnsinnig mit der Kundin oder dem Kunden im Rahmen einer Finanzplanung zu eruieren, was denn jetzt eigentlich die Ziele sind. Ja? Sondern wenn ich da hinkomme und sage, oh, Risiko ist eigentlich nicht so mein Ding, dann bekomme ich. Risiko ist nicht so mein Ding. Ja, weil das ist einfach auch häufig nicht die Aufgabe oder beziehungsweise auch gar nicht vorgesehen in der Beratung, da jetzt großartig zu erklären, naja, aber mit Risiko geht auch weniger Rendite einher. Sind Sie sich sicher? Wollen wir nicht mal vielleicht erstmal Ihre Ruhestandsplanung anschauen, um zu gucken, wie viel Rendite Sie überhaupt brauchen? Das ist nicht Teil der klassischen Anlageberatung bei einer Bank. Und das kann ich auch nicht erwarten. Ja, weil das kostet Zeit und Zeit kostet immer Geld und das ist eben einfach typischerweise nicht vorgesehen. Es gibt auch da, wie gesagt, Banken, gerade auch wenn es um ein bisschen mehr Geld geht, die das durchaus anbieten, aber danach muss ich eben konkret fragen. Ja, das ist das, was ich meine mit, ich sollte ein bisschen vorbereitet sein, sollte gewisse Kenntnisse haben, weil wenn ich nicht nachfrage oder beziehungsweise wenn ich die falschen Antworten auf die Fragen gebe, in Anführungszeichen, dann bekomme ich eben genau das, was ich gesagt habe, ohne dass das mal jemand hinterfragt. Die Alternative und deswegen ja auch immer stärker eben Thema sind dann also freie Beratungen, Beraterinnen, Berater, die eben einfach entsprechend auf Honorarbasis dann agieren. Das heißt also, hier sollte aus meiner Sicht eben immer auch der finanzplanerische Aspekt erstmal im Vordergrund stehen. Also wirklich, weil wenn ich auf Honorarbasis arbeite, dann kann ich mir ja auch die Zeit nehmen, mich mit der Person hinzusetzen und eben nochmal genauer zu fragen. Sie haben gerade gesagt, Sie wollen kein Risiko. Was genau meinen Sie damit? Wir schauen uns mal Ihre Ruhestandsplanung an und errechnen vielleicht mal, welche Rendite brauchen Sie eigentlich, um Ihre Ziele zu erreichen. Und wenn da dann rauskommt, Sie brauchen nach Steuern und Kosten 5% pro Jahr, dann reden wir vielleicht nochmal über die Definition von Risiko. Ja, also risikofrei das Ziel nicht erreichen, ist auch ohne Risiko. Ja, dann weiß ich wenigstens, woran ich bin. Also das heißt, hier wirklich mal zu schauen, okay, was ist denn eigentlich die Zielsetzung? Das erwarte ich von einer Beratung, die auf Honorar basiert, sofern das auch die Aufgabenstellung ist. Also wenn ich natürlich nur dahin gehe und sage, ich möchte eigentlich überhaupt nichts, die Fälle kommen vor, ja, dass jemand sagt, ich habe hier Geld, das will ich anlegen, darüber können wir reden, Ruhestandsplanung, Finanzplanung, brauche ich alles nicht. Ich möchte damit eine gewisse Rendite verdienen, ungefähr. Mir ist klar, das kann man nicht garantieren. Los geht's. Auch möglich. Ja? Aber grundsätzlich ist ja eigentlich immer die Idee zu sagen, man setzt sich mal hin, macht sich mal einen Überblick über das große Ganze. Und das kann ich natürlich in einer Honorarberatung sehr gut tun. Da ist aber auch immer die Frage, welchen Hintergrund, welche Kompetenz bringt der oder die Beraterin mit sich. Ja, Honorarberatung gibt es ja tatsächlich zu erkennen an der Regulierung 34H Gewerbeordnung. Das sind ja wirklich die reinen Honorarberaterinnen und Berater. Da gibt es innerhalb der Ansätze, Qualifikationen, Ausbildung und so weiter auch eine breite Range. Also ich würde mich jetzt an dieser Stelle mal so weit aus dem Fenster lehnen und sagen, nur weil jemand eine reine Honorarberatung macht, heißt das jetzt nicht, dass das zwingend immer eine Finanzplanung beinhalten muss und auch nicht, dass es zwingend besser ist als das, was ich zum Beispiel bei einer Bank bekommen hätte. Mhm. Ja, da lohnt es sich wie immer auch mal ein oder also mal zwei Leute zu vergleichen. Typischerweise kann es durchaus sein, dass ich bei den Honorarberatungen für das Erstgespräch was bezahlen muss. Oder zumindest dann eben, wenn es wirklich mal um konkrete Erstellung natürlich geht, dann sowieso. Meistens wird es dann im weiteren Verlauf verrechnet, wenn ich eben dann wirklich Kundin oder Kunde werde. Ja, das ist eben so ein bisschen angelehnt natürlich an die Steuerberater, Rechtsanwälte und so weiter, die häufig ja auch für das Erstgespräch eine kleine Vergütung in Anspruch nehmen. Das variiert, ja, aber das ist im Zweifel natürlich gut investiertes Geld, um sich mal einen Eindruck zu verschaffen. Aber vielleicht auch an der Stelle mal gesagt, nur weil jemand eine Honorarberatung macht, heißt das nicht, dass es zwingend besser ist als eine Provisionsberatung. Und umgekehrt muss es auch nicht zwingend so sein, dass jemand, der keine Honorarberaterzulassung hat, deswegen nicht Honorarberatung anbietet. Ja, also wenn ich eben diese 34H-Zulassung habe, wenn ich mich da informiere online, dann liest man häufig, ja, schaut in das Impressum, wenn da 34H steht, dann wisst ihr Bescheid. Das stimmt, weil die dürfen gar nicht anders agieren als auf Honorar. Aber es gibt auch durchaus viele Beraterinnen und Berater, die haben keine reine Honorarberaterzulassung und arbeiten aber trotzdem auf Honorar. Also ich kann das zum Beispiel aus eigener Erfahrung sagen, in einer unserer Firmen ist es auch so, da haben wir arbeiten nur auf Honorar, wir haben aber keine Honorarberaterzulassung, weil es immer mal wieder, es kommt nicht so häufig vor, aber es gibt Fälle, da macht es tatsächlich sogar Sinn, Provisionsberatung anzubieten, nämlich dann, wenn offen kommuniziert ist, dass eine Provision anfällt und die Kundin oder der Kunde aus welchen Gründen auch immer sagt, ich möchte lieber die Provision zahlen als die Rechnung. Zum Beispiel, weil ich das Geld bei einer Versicherung oder so, weil ich das Geld gerade nicht habe. Ja, oder beziehungsweise, weil ich das Geld lieber investieren möchte und will lieber über das Produkt über die nächsten Jahre die Gebühr bezahlen. Oder, so ein, finde ich, sehr praktischer Fall, wenn ich das Honorar bezahle, haben wir ja durch die Abgeltungssteuer-Thematik nicht die Möglichkeit, dass ich diese Kosten absetzen kann. Mhm. Und darüber hinaus muss ich auch noch Mehrwertsteuer darauf bezahlen. Ja, es ist der große Nachteil in Anführungszeichen bei den Honoraren. Wenn ich über eine Provisionsberatung gehe und sage, ich lege jetzt einen gewissen Betrag an und wir sind uns einig, normalerweise würde das Honorar x Euro betragen, aber wir machen das als Ausgabeaufschlag und reduzieren diesen Aufschlag genauso, dass letzten Endes das dem Honorar entspricht. Warum nicht? Ja, dann muss ich keine Mehrwertsteuer zahlen, dann kann ich das Ganze sogar noch steuerlich verwerten, weil der Ausgabeaufschlag geht in die Einstandskurse mit rein als Verlust. Das setzt natürlich voraus, dass aktive Fonds eingesetzt werden, was bei vielen ja nicht der Fall ist. Ja, aber das ist einfach, finde ich, mal so ein schönes Beispiel, an dem man sieht, es kann auch durchaus Fälle geben, warum jemand keine reine Honorarberaterzulassung hat, aber trotzdem typischerweise auf Honorar arbeitet und deswegen muss das Angebot nicht schlechter sein.
Das war okay, jetzt sehr kompliziert. Zwei Fragen. Ja, verstanden. Ich habe es verstanden. Also wenn Sie da draußen Fragen haben, bitte einfach in das Fragepanel eingeben. Hier kam auch eine, die mir auch jetzt auf der Zunge brennt sozusagen. Ja, und mit was für Kosten muss ich rechnen? Was sind denn so übliche Honorare von bis?
Tja, also was man sagen kann, dass der Stundensatz liegt hier typischerweise so irgendwo zwischen 150 und 250 Euro. So würde ich es jetzt mal grob abstecken. Natürlich gibt es auch da, wie immer, ja, es gibt Ausreißer nach oben. Ehrlich gesagt, wenn es deutlich nach unten ausreißt, finde ich seltsam, weil letzten Endes, ich meine, Arbeit muss bezahlt werden. Wenn jemand gut qualifiziert ist, dann ist das eben einfach so, dass die Stunde auch Geld kostet. Plus Beratung. Es gibt ja auch immer ein Haftungsrisiko. Und das Haftungsrisiko übernimmt der Berater bzw. die Beraterin in Bezug auf fehlerhafte Beratung etc. So, das heißt also, das sind mal so grobe Stundensätze. Wenn man sich jetzt anschaut, viele arbeiten dann eben auch mit Komplettpaketen. Also letzten Endes würde ich mal sagen, wenn man sich jetzt mal rein bezogen auf einen zu investierenden Betrag, wenn man da mal anpeilt, ungefähr 1% der zu investierenden Summe als Kosten für diese reine Beratung, was das Thema Strukturierung der Anlagen und so weiter angeht. Das ist aus meiner Sicht mal so ein ganz guter Orientierungspunkt. Ja, da ist es natürlich wie immer, je kleiner die Summe, desto höher ist prozentual da der Kostenfaktor. Und der geht dann letzten Endes natürlich mit steigendem Vermögen runter. Was das Thema Finanzplanung angeht, da liegt man typischerweise irgendwo zwischen 1.000 und 5.000 Euro, was das Honorar angeht, wirklich für das Thema Finanzplanung, also erstmal losgelöst von Produkten. Ja, also um mal zu deinem Beispielfall zurückzukommen, auch zu sagen, bevor es um Produkte geht, nehmen wir uns jetzt erstmal die Zeit und überlegen uns, was ist eigentlich hier die Idee, was wollen wir eigentlich erreichen, was müssen wir dafür tun, welche sonstigen Aspekte gibt es und so weiter. Das heißt, hier eben dann nochmal ein zusätzliches Honorar für die Finanzplanung und dann, was die Umsetzung angeht, irgendwo um 1% der zu veranschlagenden Summe, ist so eine ganz gute Daumenregel. Ja.
Gibt es Kriterien, anhand derer ich erkennen kann, ob ich die Qualität erkennen kann und nicht erst 20 Jahre später an der Performance?
Ja, also Da ist es natürlich auch wieder so, die Qualität der Beratung zumindest, beziehungsweise der Finanzplanung, die kann ich erkennen. Und damit würde ich dann natürlich auch ein Stück weit muss man sich eben immer drauf verlassen, weil es sind nun mal eben Entwicklungen, die die Zukunft betreffen, aber dass hier natürlich auch ordentlich gearbeitet wird, was die Kapitalanlage angeht. Also, dieses Thema Finanzplanung als erster Schritt. Das finde ich auf jeden Fall schon mal ein ganz wichtiges Qualitätskriterium. Und mit Finanzplanung meine ich auch wirklich eine Finanzplanung. Ja, also nicht nur irgendwie mal so alibimäßig Einnahmen und Ausgaben aufschreiben und das Vermögen. Das ist ja keine Finanzplanung, sondern wirklich mal zu kalkulieren, wie sieht denn die Liquiditätsrechnung über die nächsten Jahre aus? Wo gibt es vielleicht Engpässe? Was passiert zum Eintritt in den Ruhestand? Was ich eben schon sagte, welche Rendite brauche ich und so weiter. Das ist natürlich schon mal eine ganz gute Möglichkeit, um überhaupt erstmal zu objektivieren, wie gut setzt sich jemand mit meiner Situation auseinander. Und wenn von diesen Analysen dann die Anlagestrategie abgeleitet wird, ja,
Ja.
und dann natürlich noch die klassischen Themen, also breite Streuung, möglichst geringe Kosten durch im Optimalfall natürlich den Einsatz von ETFs und so weiter, und auch transparenter Umgang mit Kosten, dann sind das auf jeden Fall natürlich schon mal ganz gute Kriterien, an denen ich erkennen kann, wie gut ist die Qualität. Dazu kommt eben, es gibt dann ja natürlich auch die Möglichkeit, mal zu schauen, was hat der oder diejenige eigentlich für einen Hintergrund, was die Ausbildung angeht. Klar, gerade in Bezug auf das Thema Finanzplanung ist natürlich der CFP, also der Certified Financial Planner, das höchste Ausbildungskriterium hier in Deutschland, beziehungsweise ja auch weltweit. Da bietet ja der Dachverband hier in Deutschland, das Financial Planning Standard Board, eben auch nochmal auf der Webseite ein bisschen was zum Nachlesen an, was macht gute Finanzplanung aus. Und wenn es dann um die Kapitalanlage geht, wie gesagt, das Thema ETFs natürlich, breite Streuung, je nachdem, wenn ich in der Anlageberatung bin, ist natürlich der eine Punkt. Wenn ich dann noch einen Schritt weitergehe und nehme mir einen Vermögensverwalter, dann habe ich dort ja auch immer nochmal die Möglichkeit, mir zeigen zu lassen, wie sind denn die Strategien in den letzten Jahren gelaufen, wie genau werden die Strategien hergeleitet. Teilweise gerade bei den Vermögensverwaltern gibt es ja auch Rankings zu sehen, wie haben die sich in den letzten Jahren geschlagen. Viele machen auch Vergleiche zur Benchmark, wie man so schön sagt, damit man hier einfach mal sehen kann, wie sind denn die Kapitalanlagen oder wie sind die Strategien der Berater eben in den letzten Jahren gelaufen.
Das ist dann ja der nächste Level. Also wenn ich sozusagen mir tatsächlich eine Vermögensverwaltung gönne, dann muss ich es ja auch nicht mehr selbst umsetzen, anders als bei der reinen Beratung. Ab wann lohnt sich denn das?
Das kommt einfach wirklich auf den Vermögensverwalter an. Also es gibt tatsächlich ist es so, die meisten Vermögensverwalter haben eine Grenze bei 250.000 Euro. Ja, also das ist bei vielen Verwaltern die Mindestgrenze, die ich investieren muss, um überhaupt in der Vermögensverwaltung Kundin oder Kunde werden zu können. Da vielleicht auch noch mal ganz klar die Abgrenzung. Sie hatten jetzt das Coaching komplett raus aus der Beratung und aus der Haftung und aus allem. Dann haben wir die Anlageberatung bei der Bank oder einem individuellen Berater. Da geht es eben immer darum, es ist eine anlassbezogene Beratung, die auch die Zustimmung, immer die explizite Zustimmung der Kunde, der Kundin oder des Kunden bedarf. Und bei der Vermögensverwaltung, das Flaggschiff sozusagen, ja, für die größeren Vermögen, da ist es dann so, es gibt einmal einen Vertrag zum Anfang des Mandats, da werden alle wichtigen Aspekte geregelt und dann delegiere ich die kompletten Anlageentscheidungen an den Verwalter. Natürlich unter strenger Regulierung, absolut strengster Regulierung, muss man sagen, und natürlich auch gesetzlichen Vorgaben, was Berichte angeht. Wie gesagt, damit sich das lohnt, damit der Vermögensverwalter auch arbeiten kann, bei den meisten 250.000 Euro. Wenn ich natürlich zu den großen Banken gehe, dann kann das durchaus noch mal ganz andere Summen, können das ganz andere Summen sein. Also hier typischerweise eben die etwas größeren Vermögen. Aber wenn ich zum Beispiel geerbt habe und sage, ich habe da überhaupt keinen Bezug zu, ich möchte mich auch eigentlich nicht damit befassen, dann kann es natürlich eine Option sein, das Geld zu delegieren oder die Entscheidungen zu delegieren. Aber da auch aus meiner Sicht immer wichtig, sich trotzdem vorher mal selbst ein Stück weit damit zu befassen. Vielleicht im Rahmen von einer Finanzplanung und dann die Vermögensverwaltung dahinter zu schalten und zu sagen, ich habe aus meiner Finanzplanung ganz konkrete Anforderungen ermittelt. Vermögensverwalter, welche Strategie passt, damit wir das so umsetzen können? Ja, das Gute bei der Vermögensverwaltung ist natürlich, dass ich eine laufende Betreuung habe. Ich das ja aber auch laufend bezahlen muss durch eine Vermögensverwaltungsgebühr, aber dafür auch keinerlei versteckte Kosten anfallen, weil bei der Vermögensverwaltung ist alles sehr, sehr streng geregelt. Das heißt also, da dürfen gar keine Ausgabeaufschläge anfallen, es dürfen keine Bestandsprovisionen vereinnahmt werden. All das darf natürlich nicht sein, weil der Kunde oder die Kundin hat ja gar keinen Einfluss darauf, was gekauft wird und was verkauft.
Nehmen wir an, ich suche eine Beraterin oder einen Berater. Hast du da, gibt es auch eine Frage zu? Wo würdest du suchen? Also was gibt es da für Möglichkeiten, da gute Angebote zu finden?
Auch da kommt es ein bisschen drauf an, was ich halt suche. Also es gibt, um jetzt mal bei dem anzufangen, wo wir gerade waren, es gibt zum Beispiel den Verband Unabhängiger Vermögensverwalter, den VUV, als Dachverband. Da bei denen auf der Webseite kann ich mir anschauen, was gibt es denn für Anbieter für Vermögensverwaltung in Deutschland und kann mir da auch eine Beratersuche in der Nähe kann ein Berater, eine Beraterin in der Nähe suchen. Das mal für die Vermögensverwaltung. Gleiches gilt für die Finanzplanung. Das habe ich vorhin ja schon gesagt beim FPSB Deutschland.
Ich schicke auch Links zu diesen Sachen, die du jetzt gerade erwähnst, mit der Mail, mit der Aufzeichnung. Für alle, die sich versuchen, das mitzuschreiben, ja.
Genau, ja. Wir schicken das, ich schreibe die danach auch nochmal runter, genau. Der FPSB Deutschland, für die Finanzplaner, da kann es jetzt auch schon Überschneidungen geben. Ja, also ich kann beim FPSB Deutschland auf der Seite einen Finanzplaner, eine Finanzplanerin finden, den oder die ich dann auch wieder beim VUV finde, weil derjenige vielleicht auch eine Vermögensverwalterlizenz hat. Ja, dann habe ich natürlich die Möglichkeit, wenn ich jetzt nach einer ganz gezielten Honorarberatung suche, auf der Plattform des Verbands Deutscher Honorarberater zu suchen. Das heißt, dort finde ich wirklich ausschließlich Honorarberatungen in meiner Nähe oder wie auch immer. Das heißt, das wären mal solche Aspekte. Dann habe ich, wenn es jetzt rein, weil das ja auch bei uns immer Thema ist, wenn ich jetzt sage, ich bin eine Frau und ich möchte unbedingt von einer Frau beraten werden oder ich möchte zumindest mal mit einer Frau sprechen, dann gibt es ja auch Plattformen wie zum Beispiel HerMoney oder die Finanzfachfrauen, die eben dann auch zentral Beraterinnen listen. Und auch da ist es dann wieder so. Da können dann Honorarberaterinnen dabei sein, da können klassische Provisionsberatungen dabei sein und so weiter. Aber dann kann ich mir zumindest schon mal so einen ungefähren Eindruck verschaffen. Also das sind mal so Beispiele, bei denen man natürlich suchen kann. Ansonsten hat auch Finanztipp, den Link können wir auch mal mitschicken, vor 2 Jahren einen Artikel dazu veröffentlicht. Da ist auch noch mal relativ viel gesagt worden, worauf ich achten muss. Grundsätzlich, wie gesagt, es ist immer ganz hilfreich, wenn es um größere Beträge vor allem geht, vielleicht auch mal 2 Angebote zu vergleichen und zu sagen, was ist jetzt besser? Weil wie gesagt, gerade bei der Honorarberatung werden teilweise auch wirklich horrende Honorare aufgerufen, auch da wieder, bei denen ich mir teilweise ein bisschen die Frage stelle, für was eigentlich, um ehrlich zu sein. Das heißt, da hilft es auf jeden Fall zu vergleichen. Und ehrlich gesagt, nicht zuletzt ist natürlich auch einfach ein Stück weit Bauchgefühl. Ja, und da sich auch wirklich drauf zu verlassen und dem auch Raum zu geben. Also ich erlebe das ganz oft, dass mir gerade Mandantinnen erzählen, ja, sie hatten eigentlich nicht so ein gutes Gefühl, aber sie haben das dann halt gemacht, weil sie haben sich irgendwie auch verpflichtet gefühlt. Ganz ehrlich, man muss sich überhaupt nicht verpflichtet fühlen. Ja, das ist halt nun mal so, das geht uns allen so, wenn wir Dienstleister sind. Man hat eben auch mal Mandate, die nichts werden, weil der oder diejenige sich für jemand anders entscheidet. Das ist dann eben so. Ja, aber ich finde das tatsächlich wichtig, deswegen Erstgespräche auf jeden Fall nutzen, um einfach mal ein Gefühl zu kriegen.
Hier war jetzt noch eine Rückfrage von einem Teilnehmer zur Anlageberatung, ob der wer noch alles beraten dürfte, die von dir genannten 34 Hale
und dann die 34F, das sind also 34H sind die reinen Honorarberater nach der Gewerbeordnung. Das heißt, hier reden wir auch nur über ETFs und Fonds insbesondere. Ja, also die haben typischerweise keine Zulassung für das Thema Finanzinstrumente im Allgemeinen, also Einzelaktien, Einzelanleihen, Zertifikate und so weiter, fallen da nicht runter. braucht man häufig ja auch nicht unbedingt, ja. Aber also wenn wir rein in der Gewerbeordnung bleiben, dann gibt es den 34H für die Honorarberater, den 34F für den ganzen Rest. Also diejenigen, die sagen, ich will auf Provisionsbasis beraten können, aber auch Honorar oder ich will das machen, wie ich will. Und dann gibt es eben noch die andere Regulierung, das ist das Kreditwesengesetz bzw. Wertpapierinstitutsgesetz. Das sind dann gerade vor allem natürlich allen voran die Banken, aber auch die Vermögensverwalter. Übrigens, der richtige aufsichtsrechtliche Begriff ist ja nicht Vermögensverwalter, sondern Finanzportfolioverwaltung. Ja, das heißt also hier auch vielleicht nochmal, dass man es mal gehört hat. Ja, nur weil jemand von sich sagt, er ist Vermögensverwalter, heißt es nicht, dass er oder sie zwingend so eine Finanzportfolioverwaltungszulassung haben muss. Es ist in den meisten Fällen so, ja. Aber grundsätzlich ist der aufsichtsrechtliche Begriff die Finanzportfolioverwaltung. Und das heißt, die können eben entsprechend auch beraten. Wie gesagt, Banken, Vermögensverwalter oder sogenannte gebundene Vermittlerinnen und Vermittler. Das sind häufig freie Beraterinnen, Berater, die sich nicht diese Lizenz selbst einkaufen, also selbst zulegen, weil die ist sehr, sehr teuer. Man wird direkt von der BaFin überwacht. Man hat entsprechende Dokumentationspflichten. Eigentlich kann man sich gefühlt ein ganzes Anwaltsteam einstellen und Wirtschaftsprüfer und so weiter. Deswegen gibt es teilweise auch vertraglich gebundene Vermittlerinnen, die kaufen diese Zulassung für das Wertpapierinstitutsgesetz bei einem sogenannten Haftungsdach ein. Das ist vollkommen legitim. Ich werde dann trotzdem von dieser Person beraten. Die ist meine Ansprechperson. Ich habe aber eben einfach das Haftungsdach. Das ist sozusagen Dienstleister der Beraterin oder des Beraters, um das Ganze auszugliedern. Muss man aber tatsächlich, kann man wirklich ganz bedenkenlos mit arbeiten mit einer solchen Beraterin oder einem Berater. Das ist wirklich einfach nur, wenn hier jeder eine eigene Zulassung hätte, dann hätte die BaFin, glaube ich, noch mehr zu tun, als sie jetzt schon hat. Und das wäre für niemanden wünschenswert.
Möchte eine Teilnehmerin wissen, ob das, was du skizzierst, auch genauso gut online möglich ist? Also ob es die, wenn oder ob die Berater vor Ort sein müssen?
Nee, also das kann sehr, sehr gut online sein. Beratung funktioniert einwandfrei online. Also sowohl das Erstgespräch als auch die Finanzplanung, wenn ich das möchte, als auch dann wirklich das Thema Anlageberatung oder Vermögensverwaltung oder so, das funktioniert alles sehr, sehr gut online. Es sei denn, und das ist ja vollkommen legitim, ich als Kundin sage, ich vertraue den Leuten mein Geld an. Ich würde es schon schön finden, wenn wir uns zumindest ein, zweimal persönlich gesehen haben. Oder ich möchte generell auch mal sehen, ob die wirklich ein Büro haben. Ja, also das kann ich durchaus nachvollziehen. Gerade wenn es um größere Beträge geht, dann kommt es natürlich darauf an, wie groß ist der Betrag, ob sich das dann lohnt, durch halb Deutschland zu fahren oder ob man dann sagt, okay, dann suche ich mir wirklich jemanden vor Ort. Aber grundsätzlich geht das alles online. Das ist auch regulatorisch überhaupt gar kein Problem. Die Gespräche müssen dann im Zweifel eben aufgezeichnet werden. Auch das ist ja problemlos möglich. Das heißt also überhaupt kein Thema. Wenn man keine regionale Präferenz hat, dann ist es absolut problemlos möglich, sich irgendwo in Deutschland eine Beratung zu suchen.
Danke dafür. Und das war's ja auch an Fragen. Vielen Dank, Lisa, für deine Zeit. Also ich habe auch einiges gelernt, vor allen Dingen, dass es deutlich komplexer ist, als ich es vorneweg vermutet hätte. Und fasse mal zusammen, ganz am Anfang steht die Finanzplanung und die sollte jeder für sich machen, egal wie. Und danach kann man ja so weit reingehen, wie man selbst seine Zeit investieren möchte und vielleicht auch Spaß an dem Thema bekommt. Weil man kann ja auch sich mal einen Börsenstammtisch suchen oder eine Freundesgruppe und mit denen über Geld reden. Das kann auch einiges an Beratung ersetzen, meine Erfahrung. Was meinst du dazu?
Absolut. Also gerade für diejenigen, die sagen, ich fange vielleicht jetzt erst an und ich möchte einfach erst mal reinkommen. Das kann vielleicht tatsächlich auch so ein Stück weit das Coaching dann auch ersetzen. Aber es kann eben natürlich auch Teile der Beratung ersetzen. Wobei da wirklich auch, also ich stimme dir definitiv zu, immer mit der Einschränkung, wenn es wirklich um größere Beträge geht, die vielleicht auch tatsächlich, also typischer Fall, ich bin Mitte 50, hatte bisher noch nicht so die Berührungspunkte, habe auch, was Altersvorsorge angeht, jetzt vielleicht noch ein bisschen Aufholbedarf und habe jetzt einen größeren Betrag geerbt. Dann weiß ich nicht, jetzt ist hier gerade Notarzteinsatz, aber ich hoffe, man versteht mich noch. Kommt es auf die Risikobereitschaft an, ja, inwieweit man da bereit ist zu sagen, ja, das wird schon klappen. Ich unterhalte mich einfach mal mit ein paar Leuten. Aber grundsätzlich ist es natürlich so, der Austausch mit anderen ist wahnsinnig hilfreich. Und auch da wieder, vielleicht finde ich ja jemanden, der mir eine gute Beratung empfehlen kann. Ja, also auch das muss man eben sagen, ja, gute Beratung ist natürlich auch wie in allen Bereichen ganz häufig auch ein persönliches Empfehlungsthema. Man einfach sagt, okay, wenn mir Bekannte wirklich jemanden empfehlen, bei dem sie selbst gut betreut sind, dann habe ich da natürlich nochmal ein ganz anderes Gefühl.
Super, vielen Dank, das war ein schönes Schlusswort und hier kommt auch Dankeschön von den Teilnehmern. Danke sehr und ich habe auch direkt eine Anschlussidee. Irgendwann in den nächsten Monaten werde ich mal jemanden suchen, machen wir was zu, wie finde ich den passenden Trading Coach, weil du mit den Tradern losgelegt hast. Also Qualität ja, seit Lambo gilt auch für die Geldberatung.
Absolut. Danke dir, Lisa. Danke dir, schönen Tag allerseits und ja, genießen Sie die Sonne.